Die Weddingplanerin oder Pitch Me If You Can. Folge 4. Perspektiven. Ich stehe am Nilpferdbecken, im Zoo. Und gerade ist vor mir der Kopf eines dieser sanften Kolosse aus dem Wasser aufgetaucht. Sofort muss ich an diesen Podcast hier denken. Der taucht für sie jetzt auch plötzlich wieder auf. Irgendwie ein schönes Bild, finde ich. Ich weiß. Die Winterpause war deutlich länger als gedacht. Machen wir jetzt kein großes Ding draus, okay? Alles, was Sie über die Hintergründe dazu wissen müssen, habe ich schon in der letzten Folge erzählt. Ganz am Anfang. Stichwort Kreuzung und so. Ich muss gerade eher an etwas anderes denken. Hören Sie das Vögelgezwitscher im Hintergrund? Es ist trotz des Gemurmels der Menschen ja ziemlich gut zu hören. Ist allerdings auch gar nicht so schwer, denn es kommt aus kleinen Lautsprechern, die über dieser Szenerie hier an der Decke befestigt sind. Und ich frage mich die ganze Zeit, für wen diese Vogelgesänge eigentlich eingespielt werden. Für die Nilpferde im Becken? Oder die Menschen, die am Beckenrand stehen und die Tiere beobachten? So ein Zoo ist letztendlich ja auch nichts anderes als eine Kulisse. Sind die Tiere dann sowas wie die Figuren dieses Stücks? Schon irgendwie. Wir erwarten von ihnen, dass sie uns unterhalten. Und dass sie dabei ihre Rollen nach unseren Erwartungen ausfüllen. Affen sollen lustig sein und frech und rührend. Tiger und Löwen gefährlich und majestätisch. Tja, und Nilpferde? Irgendwie gemütlich und beruhigend. Aber wieso dieses Vögelgezwitscher aus den Lautsprechern? Damit die Nilpferde ihre natürliche Rolle dadurch leichter verkörpern können, so Method-Acting-mäßig? Oder ist es doch einfach nur für uns, die ZuschauerInnen? Damit wir in dieser künstlich gebauten Seekulisse ein, wie sagt man so unschön, authentisches Gefühl bekommen und vergessen, dass nichts von dem, was sie gerade beobachten, auch nur im geringsten etwas mit der Wahrheit zu tun hat? Ob diese Gedanken auch nur das geringste mit meinem Pitch, der Serie oder dem Geschichtenerzählen zu tun haben? Keine Ahnung. Ist zum Glück aber auch völlig egal. Denn jetzt geht's endlich los.
Hat das so eine Wellenbewegung gehabt. Ich habe angefangen, regelmäßig so Listen zu machen, welche queeren Frauenfiguren gibt es in deutschen Serien vor 10 Jahren ungefähr. Und damals hatte ich das Gefühl, das war noch ein bisschen mehr, dann wurde es weniger und jetzt wird es wieder mehr. Und allgemein Vielfalt, da tut sich auch was. Aber nur in, also vor allen Dingen in bestimmten Bereichen. Wer da, finde ich, wirklich vorne dabei ist, ist im Moment ist ZDF Neo. Die haben diese kleineren Serien, die sie dann haben, die meist in der Mediathek zu sehen sind und dann ab und zu mal nachts versendet werden, damit sie in der Mediathek zu sehen sein dürfen. Aber die machen sowas. Das ist mit Loving Her, Becoming Charlie und so, da ist was. Da bewegt sich was in diesen Serien, die halt mit einem großen Publikum in den Hauptsendern ausgestrahlt werden. Das geht auch voran. Aber da finde ich es manchmal noch ein bisschen zögerlich und ein bisschen zurückhaltend. Da würde ich mir noch mal mehr wünschen.
Das ist Maike Lockhorst. Ich kenne sie auch schon einige Jahre. Zumindest für diesen Podcast ist das nun keine besonders große Überraschung mehr. Folgen wir uns schon eine ganze Weile gegenseitig bei Twitter. Maike schreibt für ihren Blog Seriennotizen über Serien. Dabei legt sie ihren Fokus auf queere Frauenfiguren. Ach so. Kurz zu mir. Mein Name ist Jens. Ich möchte in diesem Podcast begleiten, wie ich eine Serienidee, die ich vor mittlerweile fast 4 Jahren als Witz auf Twitter gepostet habe, nun wirklich als Serie umsetzen will. Sie soll die Weddingplanerin heißen. Das ist zweideutig zu verstehen. Einmal geht es um eine Städteplanerin im Berliner Wedding. Andererseits muss sie plötzlich 4 anstehende Hochzeiten ihrer Kinder parallel dazu managen. Sie sollten sich einfach kurz den Prolog zu diesem Podcast anhören, wenn sie das jetzt irgendwie völlig ratlos zurücklässt. Zurück zu Maike. Die hat damals jedenfalls zu den ersten gehört, die auf den Tweet reagiert haben. Sie hat sogar geschrieben, dass sie einschalten würde. Aber auch mal von dieser freundlichen Bestärkung abgesehen, schätze ich ihre Kommentare und Einschätzungen sehr. Denn selbst wenn ich mich wirklich bemühe, aus meiner, wie sagt man so schön, cis-männlichen, heteronormativen Sichtweise auszubrechen und die Perspektiven anderer zu sehen und zu verstehen, geben mir Maikes Analysen noch immer eine neue und häufig auch so von mir nicht wahrgenommene Einsicht. Und in unser Gespräch steigt sie dann auch direkt mit einer solchen Beobachtung ein. Sie hat sich die vorangegangenen Podcast-Folgen nämlich tatsächlich alle angehört und greift eine Frage auf, die mich in den letzten 2 ziemlich beschäftigt hat.
Also du hattest ja öfter mal das Thema schon angesprochen mit deiner Hauptfigur, die Weddingplanerin, und was ist da eigentlich mit einem Ehemann? Und da habe ich natürlich irgendwann gedacht, aber warum muss es denn ein Ehemann sein? Klar, da sie hat Kinder, die kommen irgendwo her. Auch dafür ist es nicht unbedingt erforderlich, dass es da mal einen Ehemann gab. Aber selbst wenn es den mal gab, kann es ja sein, dass es sie nicht mehr gibt. Und da habe ich sofort gedacht, ja, das ist eine Richtung, kann auch eine andere Richtung sein. Und dann, da ist es mir halt aufgefallen.
Tatsächlich war ich bei meinen Gedankenspielen wirklich nur davon ausgegangen, dass zumindest am Anfang dieser Familiengründung der Weddingplanerin in irgendeiner Art und Weise ein Mann beteiligt gewesen sein muss. Ob der in dieser Geschichte auch irgendeine Rolle spielen muss, ist natürlich eine andere Frage. Zumindest nicht zwangsläufig, denke ich. Jetzt muss ich aber einen kleinen Bogen spannen und zuerst auf einen anderen Aspekt zurückkommen, der mir in den vergangenen Podcast-Gesprächen aufgefallen ist. Zumindest was die Hochzeiten angeht, habe ich von Anfang an, ich habe ja noch nicht so viel inhaltlich verraten, schon durchaus auch darüber nachgedacht, dass das eben nicht nur quasi Mann-Frau sind. Ich fand es auch lustig, dass alle wirklich meine Gäste und Gästinnen sofort davon ausgegangen sind, obwohl ich das nie am Anfang gesagt habe, dass es alles weibliche, also dass alles Töchter sind. Es haben immer alle Gäste von
das
sich aus.
Das fand ich auch, ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, hatte ich gar nicht. Hatte ich überhaupt nicht im Kopf. Also ich habe da wirklich auch nochmal, als ich das bei dem ersten Gespräch gehört habe, dachte ich, Moment, da muss ich nochmal in den Tweet gucken, weil da steht doch Kinder, da steht doch nicht Töchter. Da habe ich dann gedacht, vielleicht kommt das, ich weiß nicht, ob du die kennst, es gibt so eine Filmreihe mit Ruth Maria Kubitschek, wo die hat 3 Töchter und von den 3 Töchtern möchte sie Enkelkinder haben und irgendwann sollen die auch heiraten. Mhm. Und vielleicht ist das daran angeknüpft. Vielleicht kommt das daher. Aber genau, habe ich auch gedacht, so huch.
Es wurden ja schon ein paar Referenzfilme genannt in den letzten Folgen. Die Reihe mit Ruth Maria Kubitschek, die Maike hier erwähnt, kannte ich ehrlich gesagt noch nicht. Kleiner Service für uns alle. Der erste Teil heißt Wunschkinder und ihre Töchter und wird dieses Jahr tatsächlich auch schon 20 Jahre alt. Die beiden Fortsetzungen heißen dann bezeichnenderweise Die Hochzeit meiner Töchter und dann Mamas Flitterwochen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich erzähle Maike, dass für mich schon immer klar ist, dass bei diesen 4 Hochzeiten mindestens eine nicht-heterosexuelle Ehe dabei sein sollte und dass ich deswegen beim Gedanken an die Weddingplanerin selbst Bedenken gehabt hätte, das Thema irgendwie zu unglaubwürdig in die Geschichte zu bringen. Aber sie konnte darauf völlig nachvollziehbar.
Also Ich zu weit herbeigeholt, dass sie eine Partnerin hätte, finde ich es überhaupt nicht, weil ich das aus meinem eigenen Freunden- und Bekanntenkreis kenne, dass da Frauen Mann hatten, Kinder haben und sich irgendwann getrennt haben und sich entweder getrennt haben, weil sie sich in eine Frau verliebt haben oder irgendwann festgestellt haben, das funktioniert mit uns nicht und haben sich hinterher in eine Frau verliebt und sind mit der dann auch länger zusammen. Das gibt's alles als Konstellation. Das ist gerade in einer Großstadt, finde ich, auch überhaupt nicht weit hergeholt und also nicht nur Großstadt. Aber auf Großstadt komme ich jetzt auch, weil du ja gefragt hast, wie viel wäre zu viel. Ich glaube, ich finde es da ganz hilfreich, mal zu schauen, wie ist das denn in so einer Großstadt? Wie sieht das denn so aus? Wie sehen denn Familien da aus? Und da muss nicht alles vertreten sein. Ich glaube, in einem anderen Gespräch kam das auch schon mal so, wenn du mehrere Figuren hast, dann muss irgendwie alles abgedeckt sein. Das finde ich wiederum nicht. es muss irgendwie in die Geschichte passen, die du erzählen möchtest. Und wenn du sagst, du möchtest vielleicht auch gerne so einen kulturellen Clash irgendwie mit reinnehmen, dann musst du natürlich gucken, wo hast du da unterschiedliche Kulturen. Wenn du andere Konflikte erzählen willst, denke ich, wahrscheinlich muss das dann nicht. Ich kann natürlich von meiner Position immer noch ausgehen, ich bin ja nicht selber Autorin, ich schreibe sowas ja nicht, ich bin ja dann Konsumentin, ich kann ja nur von der Warte aus das Ganze sagen. Und da gucke ich natürlich immer, es ist natürlich immer mein Interesse, wie divers ist es. Das heißt aber auch nicht, dass das immer queer sein muss. Also zum Beispiel Borgen ist ja auch nicht wirklich queer, jedenfalls nicht sehr im Vordergrund, habe ich trotzdem gern geguckt, weil mich die Figuren interessiert haben, weil mich diese Storylines interessiert haben. Also das hängt, glaube ich, nicht unbedingt zwingend zusammen. Schön ist es, wenn es ein bisschen Vielfalt gibt, aber dann eben das abbildet, was man in Berlin findet und was in Berlin da ist einfach. Und Berlin ist da einfach vielfältiger als andere Städte sicherlich. Also das ist halt jetzt auch so, du musst es ja nicht zwingend so unterbringen. Ne? Also dass ich das vorhin gesagt habe mit dem Beispiel und der Vielfalt. Ich könnte auch noch ein ganz anderes Beispiel bringen. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, bei deinem Tweet, den du geschrieben hast, da haben ja einige schon jetzt gesagt, ja, das ist mit Wedding und so, sie haben ganz stark an Wedding angeknüpft und ja, und wir Berliner. Und ich denke immer, ich habe da was anderes gedacht, weil ich gar nicht in Berlin lebe und auch nie in Berlin gelebt habe. Da habe ich da ganz andere Assoziationen. Das könnte man auch sagen. Also insofern, das meinte ich mit, man denkt halt einfach völlig unterschiedlich. Das war ja in den anderen Folgen auch schon mal. Es ist halt immer so diese Frage, das fand ich irgendwie auch einen ganz guten Punkt, in was soll denn so der Schwerpunkt sein und wie, was für eine Geschichte soll da, was soll der Konflikt sein, was möchtest du da erzählen? Und da würde ich jetzt fast denken, ist die Frage, ob das mit all den anderen Sachen, die da eine Rolle spielen sollen, dann vielleicht irgendwann überfrachtet ist. Das musst du natürlich, wenn du es schreibst. Und es kommt auch mal darauf an, wie viel Raum du hast.
Der eigentliche Grund, warum ich mit Maike über die Weddingplanerin sprechen wollte, ist übrigens ein ziemlich konkreter. Und er hat ganz unmittelbar mit dem Impuls zu tun, die zur Entscheidung geführt hat, aus diesem Tweet von 2019 nun wirklich ein Serienkonzept zu erarbeiten. Denn im Frühsommer 2022 ist die 4. Staffel der dänischen Polizeiserie Borgen erschienen. Darin geht es um Birgitte Nyborg, eine fiktive dänische Politikerin und erste dänische Premierministerin. Und in der 4. Staffel kehrt sie, 9 Jahre nach dem Ende der 3. Staffel, wieder zurück. Dieses Mal als Außenministerin. Und die Staffel hat mich ziemlich beeindruckt. Gerade weil Nyborg in ihrer Rolle eben auch menschlich, mehrdimensional und alles andere als durchgängig sympathisch, aber eben nachvollziehbar gezeigt wird. Sowohl innerhalb ihres Jobs als auch als Mutter. Und sie ist eben auch eine mittelalte Frau, die mit ihren Wechseljahren umgehen muss. Auch das wird auf eine Art und Weise erzählt, die mich dazu ermutigt hat, eben auch eine Figur wie die Weddingplanerin in den Fokus einer Serie stellen zu können. Sieht man sonst ja eben immer noch viel zu selten in dieser Form. Und so bin ich wieder auf Maike gekommen. Die hat in ihrem Blog über ihre Serienhighlights 2022 geschrieben und Borgen war dabei. Und Borgen, das wird aus diesem Text schnell klar, spielt für Maike schon immer eine sehr wichtige Rolle im Serienkosmos. Deswegen wollte ich wissen, was diese Figur für sie so besonders macht.
Ich habe das so geschrieben in meinem Blog auch, genau. Ich habe das eben auch geschrieben, weil ich ein bisschen gebraucht habe, um die ganze Staffel zu sehen, die ganze 4. Staffel zu sehen, weil ich irgendwann gemerkt habe, oh, das geht in eine Richtung, weiß ich nicht, ob ich mich dann mit dieser Figur noch wohlfühle, weil ich immer gedacht habe, oh, Birgitte, was machst du? Was tust du? Und das fand ich dann gerade gut, nachdem ich dann weitergeguckt habe, habe ich gemerkt, ja, sie haben das dargestellt, dass das in eine Richtung geht, die nicht sympathisch ist, aber sie ist dabei immer noch Birgitte Nyborg geblieben, die man einfach in den ersten 3 Staffeln kennengelernt hat. Und das war für mich immer noch wiedererkennbar. Und das war bei mir dann eben eher so ein, oh, was, ne, wie es einem manchmal leid tut, wenn man eine Figur mag oder auch im realen Leben, wenn man einen Menschen mag und denkt, oh, was tust du denn da? Und das war das bei ihr auch für mich. Ich finde, was mir gefallen hat an der Figur immer schon, ist, die ist halt sehr menschlich, finde ich. Also sie ist nicht, und gerade auch in der vierten Staffel, diese perfekte Alleskönnerin. Sie ist keine Superfrau. Sie macht auch Fehler. Und sie macht ja auch gerade in der vierten Staffel mit ihrem Sohn Fehler, wo sie ja selber dann irgendwann einsehen muss, dass das nicht so nett war. Ich meine, er ist auch nicht so einfach, aber die nehmen sich da beide nichts. Und das finde ich das Nette. Also ich finde es bei denen, das liegt, glaube ich, aber auch sehr, sehr stark an der Darstellerin. Ich finde das da immer so, sie haben, das ist schwierig zu sagen, aber sie haben, finde ich, so eine Figur geschaffen, die grundsätzlich sympathisch ist, mit der man, oder ich zumindest, sehr schnell warm geworden ist, die dann aber einfach menschlich war, die auch Fehler hatte, die sich so ein bisschen verrannt hat manchmal, gerade in der vierten Staffel. Aber da war es natürlich schön, das ist aber natürlich, ist jetzt hier kein Hollywood, sondern Dänemark, aber dass es dann sich auch noch ins Positive wieder aufgelöst hat.
Ja, ja, das sehe ich genau, so habe ich auch ähnlich gesehen und fand es wirklich in der Hinsicht, also vor allen Dingen, weil ja wirklich, wenn man überlegt, wie lange die dritte Staffel ja auch schon her, also wie lange die Serie im Grunde schon mehr oder weniger beendet war, sind ja zehn Jahre dazwischen oder fast? Nein, nicht ganz. Okay, nicht ganz,
Jahre,
aber
genau. Ja, nicht ganz 10 Jahre.
Trotzdem, ja. Ich war auch wirklich überrascht, wie schnell ich trotzdem auch, also wie diese Welt wieder so da war irgendwie, ne? Obwohl sich alles ja auch oder vieles verändert hat, trotzdem war man irgendwie so wieder drin, ne? Also das finde ich schon eine große Kunst.
Ja, genau, ich fand das eher genau. Das war für mich auch ganz stark eben davon. Also das ist mir so aufgefallen. Es gab so bestimmte Gesten und eine bestimmte Art von Birgitte Nyborg, wie sie geht. Und das war dann einfach auch wieder da. Das liegt ja natürlich dann auch an der Schauspielerin, die da einfach wieder drin war in dieser Rolle. Und damit ganz klar war, ja, das ist Birgitte Nyborg, wie man sie kennengelernt hat. Natürlich ist die älter geworden und hat sich weiterentwickelt, aber sie ist immer noch da drin erkennbar. Das haben die, finde ich, richtig großartig gemacht. Dass man das, auch diese Mischung aus den Figuren, die man kannte schon, und dann neuen Figuren. Sie hatten ja nicht nur Birgitte, sie hatten ja dann auch die Kathrine Fönsmark wieder mit dabei. Und dann aber ja auch welche, die man noch nicht kannte. Weil so ist es ja, es entwickelt sich ja weiter, da kommen immer wieder neue Menschen, mit denen man dann zusammenarbeitet. Fand ich richtig toll gemacht.
Ja. Nur um es nochmal klarzustellen. Die Weddingplanerin soll für mich keine Kopie von Birgitte Nyborg werden. Und der Ton der Serie ist ein völlig anderer als der von Borgen. Glücklicherweise hebt Maike diesen Aspekt sogar selbst nochmal hervor.
Also ich fand an deinem Tweet halt auch genau diesen Aspekt Romcom total spannend. Und politische Romcom, ich würde fast denken, vielleicht kann es sogar besser funktionieren als ein Drama. Also das, was du genannt hattest, die Stadt und die Macht, das habe ich, soweit ich das erinnere, tatsächlich auch gesehen und konnte damit überhaupt nichts anfangen. Die Lobbyistin, das habe ich nicht gesehen. Warum nicht? Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass solche Sachen auch mal in Deutschland funktionieren können. Und genau das mit der Romcom hat mich so ein bisschen angesprochen, weil ich glaube, die Chance ist, wenn es nicht zu albern wird, aber die Chance ist, dass man dann Sachen auch mal ein bisschen lockerer betrachtet, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass manche Dramen zu ernst sein wollen. Und ich finde es eigentlich ganz charmant, so zu sagen, wir nehmen das mal so ein bisschen auf die Schippe. Aber ich muss zugeben, also deutsche Politikserien ist so gar nicht meins. Und bei Borgen ist es so, das konnte ich noch mir ganz gut angucken. Und wenn das so in die Richtung auch ginge mit den Figuren oder mit dem eher etwas weniger Intriganten, glaube ich, fände ich das ganz gut. Was ich halt gar nicht mag an Politikserien, so wenn es so furchtbar intrigant ist. Also ich habe auch mal House of Cards gesehen und da sagen ja wahrscheinlich alle, oh, tolle Serie. Ich habe nur eine Staffel ertragen, weil mir die einfach alle viel zu böse waren.
Du hast eben gesagt, als du den, als du diesen Tweet quasi am Anfang gelesen hast, hast du irgendwas auch überhaupt gar nicht so gesehen oder hast es überhaupt nicht so verstanden? Kannst du das? Das hat mich jetzt schon interessiert. Kannst du das nochmal ausführen oder was hast du gesehen oder was du nicht gesehen hast?
Das mit Wedding, mit mhm. Wedding. Also ich weiß, dass in den Gesprächen, ich glaube mit Anne Raabe und Alexander Lind, war das, die sind glaube ich beide gleich darauf eingegangen oder war es Christian Seitz, weiß ich nicht mehr. Also jedenfalls einer von deinen vorherigen Gästen auch. Und die sind dann irgendwie sofort drauf gesprungen, ja, Wedding, das hat so eine, der Wedding kommt, hat so eine bestimmte Bedeutung. Und haben da sofort irgendwie angedockt. Und da ich niemals in Berlin gelebt habe, zwar öfter in Berlin bin, aber dort nicht gelebt habe, habe ich da überhaupt nicht angedockt. Weil also für mich war das, ja, ich hatte da irgendwas gehört mit der Wedding kommt, das sagte mir was. Was genau das heißt, wusste ich nicht. Ich habe halt vor allen Dingen auch an diesem Wortspiel angedockt. Wedding und Wedding. Und aber eben gar nicht an diesem Stadtteil von Berlin und was das bedeutet und wie der so ist. Das fand ich halt ganz interessant, dass sie gleich gesagt haben, ja, und hier, das kann man da anknüpfen. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich ja, wenn man da mal gelebt hat und da so drin ist, aber ich eben einfach gar nicht.
Wir kommen zu der, nun ja, Gretchenfrage. Die Frage, der sich bislang alle Menschen, die in diesem Podcast zu Gast waren, stellen mussten. Aber was heißt stellen müssen? Auch dieses Thema bringt Maike in unserem Gespräch selbst auf.
Es kam ja immer mal wieder, ist das ein Film, ist das eine Serie, ist das, dann kam ja auch mal das Thema, hattest du glaube ich mit Alexander, ist das, wie viele Folgen hat das und wie macht man das mit, du wolltest glaube ich immer, du hast gesagt mehrere Staffeln und am Ende einer Staffel dann eine Hochzeit. Ich hatte zum Beispiel immer eine Miniserie im Kopf, spannenderweise. Weil also ich habe schon gedacht, so, die müssen jetzt nicht alle gleichzeitig heiraten. Du hast das ja auch geschrieben, innerhalb eines Jahres wollen die alle heiraten. Und ich habe dann so gedacht, ja, kann ich mir vorstellen, so, dass das nicht unbedingt als Film, aber vielleicht so als Miniserie oder so funktionieren würde. Das war meine spontane Assoziation.
Sehr gut, das gefällt mir. Das ist
nur vielleicht nochmal als Idee.
Ja, auf jeden Fall nochmal eine Variation dazu. Das finde ich auch sehr gut. Das hatten wir noch nicht. Und das wäre ja auch eigentlich so ziemlich das Mittelding dann zwischen beidem. Ja,
auch eine gute. Es ist vielleicht einfach, weil ich ja im Moment auch so, also sind wir ja alle, aber wir sind ja alle ein bisschen geplagt durch dieses ewige Canceln irgendwelcher Serien. Dann mit einer Staffel und das ist ein schöner Cliffhanger, sodass ich manchmal denke, ach, wenn die Geschichte dann zu Ende erzählt ist, am Schluss bin ich nicht unglücklich. Und wenn man trotzdem vielleicht sogar noch was findet, um sie doch noch weiter zu erzählen in einer weiteren Staffel, auch gut, aber muss dann vielleicht nicht zwingend.
Mir hat das Gespräch mit Maike auch deshalb so gut getan, weil sie einfach viele Dinge ausgesprochen hat und auf den Punkt gebracht hat, die mir auch selbst aus dem Herzen gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie eben keine Drehbuchautorin ist, sondern, wie es ja auch mein eigentlicher Hintergrund ist, eher die Position der Rezipientin und Kritikerin innehat. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht sind es aber halt alles auch einfach nur die vielen verschiedenen Perspektiven, die man auf so eine Geschichte haben kann. Und zum Schluss setzt sie meinem Ego sogar noch das Sahnehäubchen auf.
Aber ich muss sagen, ich finde es total interessant. Also es war jetzt, ich hab jetzt auch die Folgen nicht nur deshalb gehört, weil ich wusste, ich rede mit dir darüber, sondern ich fand es auch wirklich interessant, weil ich auch immer mich gerne damit beschäftige, wie eine Serie überhaupt entsteht. Nicht nur, wie sie dann am Schluss aussieht, sondern auch, wie sie entstanden ist, was so die Ideen dahinter sind, wer sind die Macherinnen und Macher dahinter, was hat die angetrieben. Das finde ich super spannend. Und gerade diese verschiedenen Perspektiven, die du dann hast, völlig unterschiedliche Menschen, die da drauf gucken. Finde ich super.
Puh, also zunächst mal vielen Dank. Sein Lob für den Podcast tut wirklich immer noch und immer wieder sehr, sehr gut. Aber damit ist Maike noch nicht am Ende.
Ich glaube, das ist ja zum Beispiel immer was, weshalb ich ja auch so ein, also ich, ohne dass ich da jemals drin gearbeitet habe, aber weshalb ich die Idee dieses Writers Rooms einfach so spannend finde. Da kommen dann viele Ideen mal auf den Tisch und dann sucht man die aus, die am besten funktioniert. Und das machst du ja im Grunde jetzt auch ähnlich. Du suchst dir ganz viele Perspektiven zusammen und du nimmst dann das am Schluss, was für dich am besten funktioniert.
Stimmt.
Oder für die Figur eben, für das, was du damit erzählen willst.
Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber es stimmt. Ich mache so ein bisschen so meinen eigenen Writers Room, im Sinne zumindest mit dem Input, ja.
Cool, stimmt. Sehr gut.
Ja. Mein eigener Writer's Room. Klar, das trifft das Konzept dieses Podcasts im Grunde ziemlich gut. Ich hole mir die Stimmen und den Input möglichst vieler Menschen mit rein und höre ihnen zu, um die Geschichte auf diese Weise weiterzuentwickeln. Wow, okay. Vielen Dank, Maike. Nach diesem Prinzip geht es natürlich auch in der nächsten Folge weiter. Darin wird niemand Geringeres als Orkun Ertener mit mir sprechen. Der ist unter anderem der Schöpfer der Serie KDD, Kriminaldauerdienst, eine von zwei Serien, die lange Zeit allein auf weiter Flur standen, wenn es darum ging zu zeigen, dass auch in Deutschland anspruchsvoll seriell erzählt werden kann. Ein wirklicher Profi also. Und was sagt der zu meiner Idee?
Wenn bei so einem Projekt, von dem du redest, ist es wichtig, wenn man, was kostet dann eine Folge? Kostet dann 800.000 Euro, 850.000 Euro, dann bist du ganz schnell bei, kann ich rechnen, 4 Millionen Euro oder sowas angekommen. Und dann brauchst du etwas, wofür sich das lohnt. Insofern glaube ich, hättest du es jetzt im Moment noch, so wie es im Moment ist, in dieser noch etwas unkonturierten Vorstadium des Nachdenkens und trotz deiner schlechten Berater wie mich, glaube ich, würde ich jetzt sagen, sind die Chancen gering, gehört zu werden. Also egal wo.
Okay. Das und auf welche Weise mich mit Orkun Ertener noch eine längere und vor allem sehr persönliche Geschichte verbindet, dann beim nächsten Mal bei Die Weddingplanerin oder Pitch Me If You Can. Die Weddingplanerin oder Pitch Me If You Can ist ein Podcast von mir, Jens Thiele. Nochmals vielen Dank an Maike Lockhorst für die vielen ermutigenden Worte und neue Perspektiven auf die Geschichte. Schaut auf jeden Fall auf ihren Blog seriennotizen.de vorbei oder folgt ihr auf Twitter, da heißt sie @serientante. Auf Twitter heiße ich übrigens @thejensthiele. Wem es da mittlerweile zu unangenehm geworden ist, findet mich auch als @yeti@mastodon.social auf Mastodon oder als real_yeti, th, auf Instagram. Meldet euch gerne mit Feedback oder auch per Mail an mail@serienreif-podcast.de und wenn der Podcast euch gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Oder schreibt eine Rezension bei Apple Podcasts. Ich setze hiermit eine spontane Verlosung an. Wer mir als erstes eine kleine Rezension des Podcasts per Mail schickt und diese dann wirklich danach mit diesen Worten dort als Bewertung erscheint, bekommt von mir ein Buch aus meiner Sammlung zugeschickt. Ist das was? Wäre toll. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Ach so, eine Sache noch. Das Wassergeräusch ganz am Anfang, wenn das Nilpferd mit dem Kopf auch taucht. Das hat es nie gegeben. Ich hab's nachträglich hinzugefügt. In Wirklichkeit war es in diesem Moment vollkommen still. Also, bis auf die Menschen. Und die Vögel. Aus den Lautsprechern.